So, Fabio, wir haben für dich herbstlich dekoriert. Keine Kosten und Mühen gescheut. Magst du was trinken?
Ja.
Was magst du?
Ich schenke mir selber ein, oder? Selbst. Einen Moment. Ein
bisschen an der Nervosität arbeiten. Ne? Ja, jetzt haben wir schon was von dir gehört. Aber nimm uns doch mal mit in deine Kindheit, da fängt ja alles an. Wie war das bei dir?
Ja, es fing so an, in der italienischen Familie wird viel Gott erwähnt, ja, aber als Kind kriegt man eigentlich mit, ja, wer ist Gott eigentlich? Ja, dann war meine Frage irgendwann im Alter von 6 Jahren an meine Mama: Mama, wer ist dieser Gott eigentlich? Ja, was hat er getan? Wer ist das? Kenne ich nicht. Ja. So hat mir meine Mama eine Kinderbibel gekauft. Und hat mir dann die Kinderbibel vorgelesen, bevor ich schlafen gegangen bin. Dann hat sie mir noch beigebracht zu beten abends. Und ja, das habe ich dann eigentlich so durchgezogen bis in einem Alter von ca. 19, 18, 19, sowas. Ja.
Also hattest du eigentlich eine harmonische Kindheit, kann man das so sagen?
Ja, ja.
Und eigentlich nichts Schlimmes passiert in dem Sinne, aber du hast schon gesagt, mit 19 hat sich das etwas geändert. Was ist da passiert?
Meinem Vater ging es nicht gut. Dann nach einigen Untersuchungen ist festgestellt worden, dass mein Papa an Krebs erkrankt ist. Ja.
Okay, wie verlief das dann weiter?
Verlief dann so weiter, dass ich erstmal viel gebetet habe, aber auch irgendwo ein Gräuel auf Gott hatte. Ja, weil ich sagte, ja, hätte jetzt nicht passieren sollen und warum gerade uns?
Also du hast Gott die Schuld gegeben?
Genau.
Ja. Okay, und das hat zwischen euch auch einen Graben verursacht, hast du
klar beschrieben.
Mhm. Und wie hat sich das dann ausgewirkt?
Ja, hat sich dann halt ausgewirkt, dass als mein Papa dann 1,5 Jahre später verstorben ist, war es so, dass ich eigentlich mit Gott gar nichts mehr zu tun haben wollte. Ich wusste, dass es ihn gibt. Ja, und aber ich habe dann wortwörtlich zu Gott gesagt, du gehst deinen Weg, ich gehe meinen, kriege ich auch alleine hin. Ja.
Du hast mir erzählt, dass du dann durch diese Situation an eine Weggabelung gelangt bist und in die falsche Richtung abgebogen bist.
Genau. Also ich hatte eigentlich, bis ich so 18, 19 war, wirklich eine ganz tolle Kindheit und Jugend auch. Ja, mich nie irgendwie in irgendwas Großes verwickeln lassen. Ja, also ich war wirklich Alkohol, Drogen, das gab es alles nicht. Ja, also auch im Freundeskreis war so, dass wir das alles nicht hatten. Aber nachdem ich wirklich Gott eigentlich losgelassen habe, dann ging es los. Ja, also ich habe wirklich angefangen wegzugehen, viel getrunken, dann Drogen genommen, in die Kriminalität gerutscht. Ja, also ja, auch Anzeige und Verurteilung, 3 Jahre Bewährung habe ich bekommen. Ja, also was auch schon eigentlich, weil es halt ein Erstvergehen war, hatte ich noch ziemlich Glück damit, weil eigentlich war ich schon mit einem Fuß im Knast drin.
Knast ist das Stichwort. Du warst 3 Jahre auf Bewährung.
Ja, genau.
Und du warst dann so um die 20 rum.
Mhm, genau. Ja.
Und wie ging der falsche Weg dann weiter?
Ja, der falsche Weg war eigentlich das Problem, okay, Vater verstorben, ja, 3 Monate später hat meine Mutter auch noch Krebs bekommen, ja, nachdem der Papa gestorben ist, dann ein halbes Jahr später danach hat mein Bruder geheiratet, der erste, dann kurz darauf ist auch der zweite Bruder von zu Hause ausgezogen, das heißt, ich stand mit meiner Mama alleine da und hatte Angst, meine Mama nicht versorgen zu können, ja, und so ging halt der Weg mit dem Verkauf von Drogen los.
Und du hast diese Angst eben erlebt, das erste Mal, und deine Mutter nicht versorgen zu können, hast du gesagt.
Genau.
War das dann so oder war die Angst das Ausschlaggebende?
Also es war so, dass es hat alles geklappt, ja, ich konnte alles bezahlen, alles gut, ja, mit meinem Gehalt, das ich von der normalen Arbeit hatte. Aber ich war halt noch jung, ich wollte ja noch leben, ne? Ich wollte noch irgendwie mir ein bisschen Geld auf die Seite schaffen, ich wollte mir noch ein paar Klamotten kaufen, ich wollte ein bisschen weggehen. Ja, das hat halt alles dazu geführt, dass ich einfach mit allem, womit man Geld machen konnte, einfach dann Geld gemacht habe. Glücklich war ich da trotzdem nicht. ja, also ein krimineller Weg ist klar, der ist nicht schön.
Aber ein Sonnenstrahl war dann Mariella, die hast du kennengelernt.
Ja.
Erzähl uns davon.
Ja, daraufhin habe ich dann kurze Zeit später eigentlich meine Frau kennengelernt. War dann so, dass, ja, ich meine, sie hat ja auch gesehen, dass irgendwie, ich sage es jetzt mal so, jeden Sonntag hatte ich einen Anzug an und ja, wirklich ganz tolle Klamotten und immer schön viel Bargeld in der Tasche. Ja, wenn mal ihre Freundinnen dabei waren, wenn wir da mal was trinken gegangen sind, ja, alles hier, Fabio bezahlt alles. Ja, und ja, da hat sie sich dann auch gefragt, okay, irgendwas stimmt da nicht, ja. Vor allem nicht in dem Alter. Und da hat sie gesagt, ja, was machst du? Und hin und her, ich war dann ganz ehrlich, ja, weil ich gesagt habe, okay, wenn das hier was Ernstes werden soll, dann sollte sie darüber Bescheid wissen. Und sie sagte dann, ja, wenn du jetzt das hier mit mir weitermachen möchtest, ja, diese Beziehung, dann muss das Ganze aufhören. Habe ich dann auch getan.
Das führt uns zur nächsten Frage. Die Liebe macht es möglich,
ja.
Aber wie sieht das aus, wenn man einfach so aufhört?
Das ging eigentlich, ja, also ich muss echt sagen, das war jo, einfach dann normal. Da hat man einfach von heute auf morgen, klar, das von heute auf morgen, sage ich mal, im Kopf hat schon mal angefangen, aber es hat echt gedauert, sich auch von diesen Kontakten zu lösen, die man dann schon hatte. Ja, und vor allem haben sie Leute nicht verstanden, Fabio, was ist los? Ja, ich habe hier eine Frau kennengelernt und jetzt ist das Thema vorbei. Ja, und ja.
Und wann habt ihr geheiratet?
Geheiratet haben wir 2011.
Okay.
Ja.
Und dann beschreibst du eben, dass du auch da wieder nicht genug deiner Meinung nach verdient hast.
Ja, das war das Problem. Ja, ich habe dann geheiratet, habe gesagt, okay, jetzt bin ich schon wieder hier der Mann im Haus. Ja, wir haben beide gearbeitet, haben eigentlich gut verdient. Und dann hat aber dasselbe Muster nochmal angefangen. Ja, ich habe gesagt, okay, ich möchte hier meiner Frau was bieten, ich möchte, dass sie, keine Ahnung, dass wir viel in Urlaub gehen, dass wir ja, ein großes Auto haben und alles drum und dran. Ja, und da ich ja meiner Frau versprochen hatte, dass ich das alles nicht mehr mache, war es dann so, dass ich angefangen habe zu spielen.
Also erst Drogen, Kriminalität,
genau.
Damit hast du erfolgreich aufgehört und dann kommt das Nächste.
Genau.
Spielen, wie, was spielt man da so?
Ja, was verspielt man da so, ist unterschiedlich, ja, also im Endeffekt ist es, egal was man in der Tasche hat, ist es weg. Ja, man hört erst auf, wenn es weg ist, oder wenn es ganz viel Plus in der Tasche ist.
Ja. Und das geht ja nicht ohne Probleme, du hast dir ein Lügenkonstrukt aufgebaut.
Mhm, klar.
Und wie geht sowas?
Ja, es funktioniert halt so, man hat halt sein Geld in der Tasche, ja, oder geht irgendwas abheben, dann, ja, ist das Geld weg, ja, man hat es verspielt, ja, kommt dann nach Hause, okay, was erzähle ich jetzt der Frau, weil die weiß, das Geld ist nicht mehr da. Dann wurde ich mal von der Polizei angehalten, das Auto war kaputt und alles Mögliche. Also da baut man sich so ein richtiges Lügenkonstrukt auf. Ja, also man glaubt diese Lügen sogar teilweise selbst.
Ja. Und um welche Beträge sprechen wir da monatlich?
Wir sprechen um Beträge von ja, ca. 2000 Euro im Monat.
Ja. Okay. Was hast du so als in deinem Beruf als Industriemechaniker?
Mhm, genau.
Was hast du da verdient?
Ja, das war eigentlich mein Gehalt, plus ja, von dem haben wir alles bezahlt und die anderen 2000, die meine Frau verdient hat, die waren halt weg.
Okay, also wenn ich zusammenfassen würde, zuerst hast du Angst gehabt, deine Mutter nicht versorgen zu können.
Genau.
Und wenn man so will, als zweites parallel, um deine Frau nicht versorgen zu können, deine Familie nicht versorgen zu können, was ja auch wieder eine Art Irrglaube war.
Mhm,
Das war ja faktisch nicht so.
Das war nicht so, nein. Weil wir hätten eigentlich genug Geld gehabt, um auch was auf die Seite zu legen. Ja.
Was dann nicht geklappt hat.
Natürlich nicht, nein.
Und deine Frau hat nichts davon gemerkt?
Ja, sie hat es geahnt, klar, weil sie sagt, ja, irgendwas stimmt ja da nicht. Ja, so viel Geld kann ja nicht immer draufgehen und was weiß ich. Aber wie gesagt, man lässt sich halt wirklich viel, viel einfallen. Ja, und ich habe dem mal 500 Euro geliehen und ich habe da mal was bezahlt. Und ja.
Okay. Du, 2015 hat Mariella zum Glauben gefunden.
Mhm, genau.
Und sie war vorher nicht dabei. Du hattest, sag ich mal, Vorerfahrung.
Ja.
Wie hat sich das auf dich ausgewirkt?
Ja, es war so, also meine Frau, genau wie du schon gesagt hast, 2015 hat sie sich bekehrt. Und ja, habe gesehen, meiner Frau geht's gut. Ja, also sie blüht auf und die Schwiegereltern hatten sich auch bekehrt gehabt und dann haben sie natürlich versucht, auch mit mir zu sprechen. Ja, so was bei mir ja, ich habe zugehört bei diesen Gesprächen. Ja, war alles ganz toll. Wir saßen im Wohnzimmer, alles gut, alles fein. Und die haben gesagt, ja, Fabio, wie sieht's bei dir aus? Sag ich, also diesen Gott kenne ich schon. Ja, den braucht ihr mir nicht vorzustellen. Aber ich möchte mit dem einfach nichts zu tun haben. Ja, das haben sie natürlich nicht verstanden, bis ich dann erklärt habe, was los ist. Ja, und natürlich hat meine Frau immer weiter drauf beharrt, komm doch mal mit in die Gemeinde und lies doch mal die Bibel. Und ich einfach gesagt, brauche ich alles nicht. Ja.
Okay, da sind wir jetzt quasi ein Jahr später. Du solltest eben mit in die Gemeinde und dann ist ein spezielles Erlebnis passiert.
Ja, es war zu Karfreitag 2016 war das, da waren wir zu Hause und ja, Fernseh durchgezappt und dann sehe ich hier die Karfreitagsmesse, ja, vom Vatikan und bin da einfach mal stehen geblieben, ja, und sage, komm, das gucke ich mir mal an und meine Frau dann gleich, ah, lese doch mal die Bibel, anstatt jetzt sowas anzugucken und bla bla bla. So, ja, und dann war ich natürlich hier voll der Meinung, ja, du, pass auf, wenn einer Bescheid weiß, wie es richtig geht, dann sind's die. Ja, so, ja, so habe ich dann angefangen, eine Bibel zu lesen, die meine Frau mir irgendwie kurz vorher geschenkt hatte. Ja, habe ich die angefangen zu lesen, um einfach Beweise zu finden, dass sie Unrecht hat. Ja. Wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich nichts gefunden. Ja, das hat mich weiter dazu verleitet, weiter in der Bibel zu graben und ich habe das... Ich habe beim Neuen Testament angefangen, ja, zu lesen und habe es wirklich in kürzester Zeit, ja, habe ich es durchgelesen, weil es mich einfach gepackt hat. Ja,
ja. Und wie ging das dann weiter, als du mit Bibellesen fertig warst?
Ja, es war so, dass ich wieder so einen Bezug zu Gott wollte, weil ich mich zurückerinnert habe, okay, wie schön das eigentlich war, wenn man einfach seine Ängste und seine ganze Last einfach bei Gott abladen kann. Und ja, dann habe ich das erste Mal wieder gebetet an einem Abend und habe zu Gott gesagt, so, ich werde jetzt morgen in die Gemeinde gehen. Ja, wenn du mich noch lieben kannst nach allem, was ich getan habe, dann sag du mir das. Ja, ich möchte wirklich von keinem Menschen, ja, oder von ja, ich möchte nicht, dass ein Mensch auf mich zukommt und mir das sagt, ich möchte, dass du mir das ganz persönlich sagst. Ja, ja, und so habe ich dann abends zu meiner Frau gesagt, gut, morgen komme ich mit in die Gemeinde. Ja.
Und dann gingst du mit?
Ja, dann ging ich mit. 10 Uhr morgens, ich komme in die Gemeinde rein, ja, oder 10.05 Uhr, wir waren wie immer ein bisschen zu spät. Ja, dann sehe ich die hier alle rumspringen und tanzen und alle glücklich und alle denken, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ich sage euch ganz ehrlich, mein erstes Ding war, okay, die nehmen hier Drogo. Also, ja, also das war so mein erster Gedanke, als ich da hochkam. Ja. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, ich hab mich wohl gefühlt, ja, ich bin auch drin geblieben, ich wollte jetzt nicht gleich weg. Ja, weil ich ja auf was gewartet hatte. Ja, also ich bin wirklich mit einer Erwartungshaltung dahin. Ja.
Und welche Gemeinde war das oder wo war das?
Das war eine italienische Gemeinde in Mannheim.
In Mannheim. Ja. Und was war an diesem Tag Thema? Oder hatte ich das nicht beeinflusst?
Also eigentlich war es, weil das Ding ist, wie gesagt, der Lobpreis hatte ja schon angefangen. Da war kurz einfach eine Zeit, wo es ruhig war, ja, eine Zeit für Gebet. Und ich schaue so wie hier jetzt, Liedtext wurde schon eingeblendet, ja, bevor es überhaupt losging, das nächste Lied. Und ich war der Einzige, der die Augen offen hatte. Jeder war irgendwie hier, Augen zu, am Beten. Ja, und ich gucke davor. Und ja, da stand dann, wir fahren auf Italienisch, wer kann dich von mir trennen? Ja, ich werde dich für immer lieben. Ja, und das war für mich meine Antwort, ja, von Gott. Ja, dass er mir verzeiht, was ich alles getan habe. Und ich in dem Moment, wie ganz viele das von uns kennen, in Tränen ausgebrochen, richtig heiß geworden innerlich, ja, und gedacht habe, okay, der Gott ist da. Ja.
Du hast mir erzählt, du hattest einen Traum, ich glaube im Mai 2016, der hat ja. So das fast zum Überlaufen gebracht.
Ja, genau. Es war halt so, dass ich habe Gott da an dem Tag in der Gemeinde Ich habe ihn gespürt, ich habe eine Antwort bekommen, aber trotzdem war noch irgendwas da, wo ich sage, okay, ich habe noch Angst, diesem Gott wieder zu vertrauen. Ja, so war es im Endeffekt. Ich hatte einfach dieses Ding, wenn das jetzt wieder passiert hier mit Krankheit und bla bla bla, habe ich gesagt, nee, weiß noch nicht so genau. Dann irgendwann einfach schlafen gegangen. Also das Thema war erstmal erledigt mit Gemeinde. Ja, meine Frau sagte, habe ich gesagt, jetzt erstmal nicht mehr. Ja, und war schon wieder gut. Und dann hatte ich einen Traum. Da habe ich geträumt, dass ich in einem ganz dunklen Raum saß, alleine. Und von weit weg einfach eine Lichtrichtung zu mir kommt. Und jedes Mal, wenn dieser Mann näher kam, hatte so einen Wanderstock dabei. Und da hat richtig der ganze Boden mit vibriert, bei jedem Schritt, den er gegangen ist, bis der Mann vor mir stand und komischerweise ich absolut keine Angst verspürte, vor diesem Mann und einfach nur da gesessen habe und einfach gewartet habe. Okay, wie geht's jetzt weiter? Was möchtest du von mir, war die Frage. Dieser Mann legt mir da ein Armband auf den Tisch, da war auf einmal ein Tisch, legt mir da ein Armband hin und in diesem Armband sah man wirklich alle Schätze dieser Welt, alle. Ja. Man wusste, wenn man dieses Armband besitzt, kann man alles haben. Ich so, ganz cool, was mache ich jetzt damit? Sagte der Mann, das ist das, wonach du die ganze Zeit nachjagst. Habe ich gesagt, das brauche ich jetzt aber nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich bin gerade auf der Suche nach was anderem, dann schmeiß es endlich weg. Habe ich dieses Armband genommen, habe es gegen die Wand geschmissen und das Ding ist in 1000 Hörner zerflogen. Dann habe ich erstmal verstanden, war der falsche Weg. Das wusste ich ja, aber nicht so real wie in diesem Traum. Dann war es so, dass dieser Mann sich einfach umgedreht hat und wieder weggelaufen ist. Und ich noch dann panisch geworden bin, weil ich sagte, okay, wo geht denn der jetzt hin? Der lässt mich jetzt hier alleine. Wie geht's denn jetzt weiter? Sagte er, folge dem Weg, den Gott dir aufgemacht hat. Dieser Weg wird dich zur Wahrheit führen und die Wahrheit wird dich frei machen. Da bin ich aufgewacht. Nach diesem Traum war es so, dass ich meine Frau und meine Kinder rausgeschickt habe. Ich habe gesagt, guckt, dass ihr hier wegkommt. Ich möchte jetzt allein sein. Als sie dann gegangen sind, bin ich wirklich in Tränen ausgebrochen, mich wirklich auf die Knie geschmissen und einfach nur zu Jesus gesagt, hier bin ich, ich überlasse dir mein Leben und kümmere du dich wieder drum, weil ich schaffe das alleine nicht mehr.
Und was dich frei gemacht hat, hast du am nächsten Morgen gespürt? Du wolltest ins Kaffee gehen, wie üblich?
Ich bin dann morgens ganz normal wie meine normale Routine, morgens ins Kaffee. Hab da meinen Espresso getrunken, habe mich da hingesetzt, und kurz was unterhalten und bin weg. Bin wieder raus. Erst als ich draußen vor der Tür stand, ist mir aufgefallen, dass ich an dem Automat einfach vorbeigelaufen bin. Dass ich habe einfach nicht gemerkt, dass da überhaupt einer steht im Endeffekt. Ich bin wirklich einfach raus und war total verwundert. Weil meine Routine war ich trinke einen Kaffee, schmeiß erstmal Geld in den Automat und los geht's. Und ich bin da einfach wieder raus, ohne irgendwie so ein Gefühl von wegen, ich müsste jetzt spielen.
Das ist das, wenn man das nicht kennt, ist das eine große Sache.
Ja, es ist komisch, weil das war jahrelang meine Routine. Jahrelang. Und die war auf einmal weg. Ja.
Das war weg, aber nicht alle Probleme waren sofort weg. Ja. Und auch in deiner Beziehung zu Mariella sind Probleme aufgekommen?
Ja, klar. Das Ding ist, dass ich mich dann dazu entschieden habe, mich im November 2016 zu taufen. Meine Frau hat sich dann mit mir taufen lassen. Und ich weiß noch ganz genau, wie der Pastor zu uns sagte, jetzt gehört ihr Gott. Das heißt nicht, dass ihr keine Probleme haben werdet. Also es kann auch sein, dass mal irgendwas passiert, was nicht so schön ist. Daran habe ich mich immer erinnert. Ich habe mich erinnert und eines Tages war es dann so, dass ich halt meiner Frau dann wirklich auch die Finanzen, nicht nur sondern die Spielsucht, das wusste sie ja dann, aber auch die Finanzen gebeichtet habe, wie es aussieht. Weil es war so, dass ich mich da immer drum gekümmert habe und sie dann halt sauer war. Sag ich es mal so. War sehr sauer dann, ja. Es war tatsächlich so, dass die Ehe auf der Kippe stand. Trotz ja, alles schön, alles gut, Bekehrung, getauft und was ich, aber der Kampf ging dann erstmal richtig los, was die Ehe anging. Ja.
Also Wüstenzeiten bist du gewohnt in deinem Leben, ja. Aber ihr habt die Kurve bekommen.
Wir haben die Kurve bekommen, ja. Das war auch das erste Mal, als ich bin dann auch von zu Hause gegangen. Ja, es war so, dass meine Frau sagte, bitte geh. Ja, sie hat es einfach nicht mehr aushalten können, das Ganze. Dann bin ich gegangen. Und das war das erste Mal, wo ich einfach lautlos einfach gegangen bin. Ja, also ohne irgendein Wort zu sagen, weil ich einfach wusste, okay, das ist jetzt ein Kampf, den kann ich nicht kämpfen, den möchte ich nicht kämpfen, den muss Gott für mich kämpfen. Ja, und so habe ich das Ganze Gott überlassen.
Aber ihr seid in eine Art Wiederherstellungsprozess gekommen.
Ja.
Habt aktiv wieder zusammengefunden.
Genau.
Von welchem Jahr sprechen wir jetzt dann?
2017.
17. Mhm. Und wie ging es dann weiter, die nächsten Monate?
Es ging weiter, das klar. Man muss sich ja wieder, ich sag mal so, meine Frau hat viel durchgemacht. Ja. Sie musste ja erstmal wieder Vertrauen lernen, ja, mir gegenüber. Was ohne Gott nicht machbar gewesen wäre, auf gar keinen Fall. Und ja, war so, dass ich dann hier mit dem Evangelisieren angefangen habe, ja, weil für mich war einfach, oder ist es auch immer noch, das Evangelium ist der Schlüssel zu allem. Ja, also es gibt für mich nichts Schöneres, wie ich vergleiche es jetzt mal, okay, es gibt ein Heilmittel gegen Krebs, hätten wir das in der Hand, würden wir wissen, was wir damit anstellen. Ja, und so ist für mich das Evangelium. Ja, es gehört auf die Straße, da wo es nicht gekannt wird.
Das ist das Stichwort, die Straße. Du hast uns ja anfangs erzählt, dein Weg ging zuletzt nach Saarbrücken. Und ist ja ein großer Sprung dahin. Und du hast einiges erlebt, auch an Wunderbarem. Ja, nimm uns doch mal mit.
Ja, also es war so, dass ich zu Gott gebetet habe und habe gesagt, ich brauche jemanden, der mir hilft, ja, dein Wort auf die Straße zu bringen, ja, weil ich hatte keinerlei Erfahrung, wusste nicht, okay, wie geht man das an, wie ist das, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und irgendjemandem hier von Jesus erzählen möchte, ja. Dann war es so, dass in unserer Gemeinde zwei Jungs aus Saarbrücken kamen, um uns da mal zu unterstützen, ja, auch zwei Italiener, ja, die aus Saarbrücken sind, ja, und war halt total begeistert. Und da war ich dann dabei an dem Tag und habe gesagt, Leute, wenn ihr wollt, ich würde euch gerne unterstützen in Saarbrücken. Ja, die natürlich total ausgeflippt, ja, wäre cool und ja, genau so was suchen wir. Einfach, weil ich auch weiß, wie man mit Kriminellen spricht. Ja, ist ja auch nicht so einfach. Und ja, so ging das Ganze seinen Weg. Fast jedes Wochenende war ich dann in Saarbrücken. Ja. Hier zum Evangelisieren, Straßendienst, wir haben wirklich alles Mögliche, ja, Bibeln verteilt und für die Menschen gebetet auf der Straße. Ja,
genau. Aber da war es noch nicht nur dieses Klientel unter Balkan?
So. Nein, da war das noch nicht so. Das kam dann tatsächlich erst Ende 21 war das. Ende 21 war es so, dass Gott uns aufs Herz gelegt hat, ja, in die Biker-Szene zu gehen und das Ganze so zu machen, weil das Saarland wirklich eine ganz, ganz große Community hat, was das angeht. Ja. Also es gibt ganz viele Biker-Clubs dort. Und ja, so haben wir dann angefangen, in diesen Biker-Clubs zu evangelisieren, bis ich gemerkt habe, okay, das kostet mich wirklich viel Zeit, das Ganze. Und nochmal mit meiner Frau drüber gesprochen und wir haben uns dann einfach entschieden zu sagen, okay, das machen wir jetzt. Wir ziehen jetzt nach Saarbrücken, ja, mit drei Kindern, ja, ja, war ein bisschen schwierig das Ganze erstmal, ja, weil, okay, wie geht's jetzt weiter? Und wir dann einfach, okay, das müssen wir jetzt Gott einfach mal machen lassen. Ja, wir haben die Entscheidung getroffen und ja, danach ging es eigentlich ganz einfach. Ja, Entscheidung stand, okay, machen wir jetzt. Dann war es so, dass ich einen Anruf bekomme von einem von meinen Jungs, Fabio, du, pass auf, meine Nachbarin hat mich gerade angesprochen, die hätte irgendwie noch ein Haus frei. Sag ich, wie, die hatte ich angesprochen, die hat noch ein Haus frei. Ja, keine Ahnung, warum die zu mir kommt, aber du suchst schon gerade was, ne? Habe ich gesagt, okay, gut, ich komme nächstes Wochenende mal, dann schaue ich mir das an. Fahre mit meiner Frau dahin, alles super, top, bezahlbar. Ja, und habe ich gesagt, okay, super, klappt, würde ich nehmen, aber habe ja noch keinen Job. Eine Woche später ruft mich dasselbe wieder an. Ja, sag Fabio, du, ich war gerade bei der Harley Davidson in Saarbrücken. Und habe mich beschwert, ja, weil der Teilemensch dort, also der die Ersatzteile macht, einfach keine Ahnung hat. Ja. Dann sagte er zu mir, ja, wenn du jemanden kennst, der sich in dem Bereich auskennt, dann kannst du mir den gerne vorstellen. So, eine Woche wieder drauf zum Vorstellungsgespräch. Ja, so, und so bin ich zu meinem Job gekommen, dort.
Du weißt es wahrscheinlich gar nicht, aber unser Pastor fährt ja Harley, ne? Dem geht gerade das Herz auf. Ja. Bietest du da Prozente an zufällig?
Ja, oder? Das kriegen wir alles hin, das machen wir. Ja, na, schaffen wir.
Okay. Er bleibt noch sitzen, aber er kommt bestimmt auf dich zu. Aber jetzt muss man sich das ja mal, du erzählst das so in wenigen Worten, du hast deinen klassischen Beruf aufgehört, Industriemechaniker.
Genau. Ja.
Und obwohl das vielleicht was Ähnliches ist, was du jetzt bei Harley machst.
Ja,
also du reparierst ja auch Teile, oder?
Mhm, so habe ich genau, das verstanden. Ich verkaufe die Ersatzteile praktisch, ja, und mache mittlerweile auch die Werkstattleitung.
Okay, aber trotzdem ist es ja, ich muss das einfach nochmal so ein bisschen raus zeigen, ein Riesenbogen von einem, sag ich mal, gewöhnlichen Leben, im gewöhnlichen Beruf. Ja. Jetzt gehst du auf die Straße oder dann gehst nach Saarbrücken, um Menschen zu begegnen, also nach Aufforderung, genau, sage ich mal.
Genau.
Aber das muss man doch irgendwie nochmal ein bisschen nachklingen lassen, das ist ja nicht gewöhnlich.
Nee, gewöhnlich ist es nicht, klar. Ja, also auch meine Verwandtschaft und so, die haben das alle nicht verstanden. Ja, die haben gesagt, was ist jetzt mit dir los? Ja, du hast deine ganze Familie hier und sagst jetzt, komm, auf nach Saarbrücken. Ich meine, ist jetzt nicht so arg weit, ja, aber es sind halt doch 1,5 Stunden Weg. Es war aber so, dass es für mich im Endeffekt was ganz Normales war, dadurch, dass ich das wirklich schon lange gemacht hatte. Aber für die Familie war es schwierig. Ja. Die sagen, was ist jetzt mit dem los? Der vertraut jetzt tatsächlich auf Gott. Ja, und sagt, ich gehe diesen Weg mit ihm. Ja, also für mich war es normal, ja, für euch wahrscheinlich auch, wenn ihr sowas mal gesagt bekommt, aber in dem Moment war es für mich einfach, jo, soll halt so sein.
Also man kann ja sagen, du hast die Angst überwunden. Spielt Angst heute noch eine Rolle in deinem Leben? Bist du angstfrei oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
Also angstfrei bin ich nicht und ich glaube auch nicht, dass es irgendjemand von uns schafft, irgendwann mal angstfrei zu sein. Ja? Aber ich bin mittlerweile ein Mensch geworden, ja, durch diese ganzen Erlebnisse, dass wenn ich Angst habe vor irgendwas, ja, ich sag's euch jetzt, ich hatte Angst vor zwei Rädern, ja, vor Motorrädern. So, jetzt sind wir da in einem Motorradclub, ja. Wir machen ja, also wir haben jetzt selber einen Motorradclub gegründet, ja. Das erste, was ich dann gemacht habe, ist, okay, ich habe Angst, ja, auf zwei Rädern mich auf der Straße zu bewegen. Dann gehe ich diese Angst an. Das Erste, was ich gekauft habe, war ein Roller. Ja, habe mir einen Roller gekauft. So. Dann habe ich gemerkt, okay, die Angst ist weg, jetzt gehen wir weiter. Habe mir ein Motorrad gekauft. Ja, also ich gehe mittlerweile die Angst an. Ja. Also ich, das mache ich auch nicht nur in diesem speziellen Bereich so, sondern auch in allen meinen Lebensbereichen, wenn ich vor irgendwas Angst habe, das lade ich bei wirklich am Kreuz ab, ja, und hole mir dafür eine Riesenportion Mut, ja, diese Angst einfach anzugehen und zu sagen, okay, ich lasse mich von dieser Angst nicht mehr leiten.
Jetzt machen wir die Serie Live Talk auch für Menschen, die wir einladen wollen in Gemeinde, die Jesus nicht kennen oder noch nicht richtig kennen oder auf dem Weg sind. Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, jetzt hat er mit seinem Glauben die Angst überwunden, ich mache das vielleicht anders, durch andere, ja, Gegebenheiten. Was meinst du, wo könnte da der Unterschied liegen?
Ja, der Unterschied ist, dass man ja nicht nur Ängste hat, ja, also es gibt ja ganz viel verschiedene, ist bei jedem persönlich irgendwas anderes, was er, womit er zu kämpfen hat, ja, und egal mit wem ich bis jetzt gesprochen habe, mit egal welchen Menschen, jeder hat irgendwas, was ihm auf der Seele drückt. Ja. Und es gibt für mich nur einen Weg und das ist das Kreuz. Ja. Also ich bring's ans Kreuz, ja, weil ich weiß, dass Jesus dafür bezahlt hat. Ja. Jesus hat dafür bezahlt, ich kann es dort abladen und ich hole mir dafür einfach was anderes ab. Ja, das ist der Unterschied. Ich meine, klar, man sieht auch anhand von meiner Geschichte, dass man von Sachen wegkommen kann ohne Gott. Ja, das funktioniert. Ja, das war hier mit dieser Kriminalität und so, war das so bei mir. Ja, da bin ich ja alleine rausgekommen im Endeffekt. Aber ich weiß, aus der Spielsucht zum Beispiel, wäre ich ohne Gott nicht rausgekommen. Ja, das weiß ich ganz genau, weil ich habe es oft genug probiert, ja, und hat einfach nicht geklappt.
Was kannst du unseren Gästen, die Jesus eben nicht kennen, die doch kirchenfremd sind, was kannst du denen als Ermutigung mit auf den Weg geben? Wie fängt man sowas an, wenn man Gott sucht oder wird man gesucht? Oder hast du da einen Tipp für uns?
Also ich würde jetzt sagen, Gott suchen, das Ding ist, Gott hat uns ja wirklich was ins Herz reingelegt, dass wir immer auf der Suche nach irgendetwas sind. Ja, also wir können so viel Geld haben, wie wir wollen, uns kann es so gut gehen, also gesundheitlich auch, ja, auch wenn wir alles haben, jeder hat irgendwie eine innerliche Unzufriedenheit, ja, wenn er wirklich Jesus nicht in seinem Herzen hat. Ja, und manchmal denke ich mir einfach, auch wenn ich auf der Straße bin, okay, was haben denn diese Menschen zu verlieren, einen Tag wirklich einfach mal mit diesem Jesus zu verbringen, ja, und wirklich versuchen, ihn kennenzulernen und dann zu sehen, okay, mir geht es um einiges besser, es ist alles leichter, ja, weil er trägt uns halt auch durch manche Situationen durch, wenn wir es zulassen natürlich. Ja.
Wir sind ja vorab, du hast ja gesagt, dass du die Evangelien gelesen hast und wir sind vorab im Gespräch auch mal draufgekommen, dass es gibt zum Beispiel das Matthäus-Evangelium, da wird im Kapitel 26 ja beschrieben, dass Jesus selbst Angst hatte, weil er genau wusste, was auf ihn zukam, ja, vor seiner Verhaftung, Weg ans Kreuz. Also auch die Bibel kennt die Angst und auch Jesus selber hat Angst gekannt. Und im Johannesevangelium steht ja auch dieser Spruch, der uns oft durch den Kopf geht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und im gleichen Satz steht ja auch, das gelingt durch Frieden mit Gott, ja, dass dieser Friede Gottes mir Angst rauben kann. Ja, also der Bibel selbst ist Angst nicht fremd, ist immer wieder ein Thema und jedenfalls bedanke ich mich schon mal bei sehr dir gerne für all das Gesagte. Ich überlasse dir noch das Schlusswort. Was möchtest du uns noch mit auf den Weg geben?
Ihr habt meine Geschichte gehört. Ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne zu mir kommen. Ja, also weil das war jetzt eine abgespeckte Version, sage ich mal. Was ich euch noch auf den Weg geben will, ist es auch für die, die schon mit Jesus unterwegs sind. Ja, 365 Mal steht, habt keine Angst in der Bibel. Ja, einmal für jeden Tag. Egal, auf welche Situation ihr trefft, fokussiert euch einfach auf Jesus und nicht auf das Problem, das ihr gerade habt. Ja, das ist mein Tipp an jeden. Ja, und auch die, die jetzt Jesus nicht kennen, ja, und gerade in irgendeiner Situation sind, wo sie nicht weiter wissen, geht zu ihm. Er wartet schon auf euch, er hat die Arme offen. Ja, wie liebender Vater. Ja, und wartet einfach nur, bis er sagt, okay, hilf mir.
Okay, ich bedanke mich schon mal recht herzlich bei dir. Du bist noch da, man darf dich anfassen, man darf dich ansprechen. Ja, man muss keine Angst vor dir haben.
Auf keinen Fall.
Und ich danke dir ganz herzlich. Ich habe auch noch ein kleines Abschiedsgeschenk oder Gastgeschenk für dich.
Oh,
was Kulinarisches, dass du uns hier nicht vom Fleisch fällst.
Dankeschön. Ja,
ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Auch im Namen der Gemeinde. Du darfst gerne wiederkommen, wenn du in der Nähe bist.
Mache ich auf jeden Fall.
Und ja, danke dir.
Super. Vielen Dank euch.